Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute und der Fortsetzung von unserer Themenreihe Gott redet. Heute wird es ein besonderes Thema geben, was man sicher auch ohne diese Themenreihe hätte besprechen können. Es geht um die Taufe. Und so heißt das Thema heute: Gott redet durch die Taufe. Und ich möchte zu Anfang einfach nochmal beten und ja, Gott einfach darum bitten, dass er zu unseren Herzen reden kann. Vater, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir ja, uns in dieser Reihe einfach damit beschäftigen, dass du redest zu uns. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du redest, auch zu diesem Thema der Taufe. Möchte ich bitten, Herr, dass du mir hilfst, das Richtige zu sagen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du offene Herzen schenkst bei denen, die es hören. Und dass am Ende das dabei rauskommt, was du haben möchtest. Amen. Ja, Gott redet durch die Taufe. Erstmal möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was dich heute in dieser Predigt erwartet. Wir werden uns fragen, warum taufen wir überhaupt? Warum ist es nötig? Warum machen wir das? Die zweite Frage, die wir uns stellen werden, ist, was passiert bei der Taufe? Beziehungsweise auch, was passiert bei der Taufe nicht? Und die dritte Frage, die sich in unserem Kulturkreis natürlich immer auch noch stellt, ist, kann man, soll man, darf man Kinder taufen? Und ich hoffe, dass ja, die Fragen, die du vielleicht hast, sich im Laufe dieser Predigt beantworten. Die erste Frage, die wir miteinander anschauen wollen, warum Taufe? Und dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen aus Matthäus 28, Vers 19, wo Jesus sagt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich denke, diese Bibelstelle werden die meisten von uns kennen. Es ist der sogenannte große Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern hier gibt. Und darin steckt natürlich eine ganz, ganz wichtige Antwort auf die Frage, warum taufen wir Menschen? Ja, ganz einfach, weil es Jesus gesagt hat. Jesus hat uns aufgefordert zu taufen. Es geht hier um diesen Prozess des Jüngermachens. Jesus redet davon, dass die seine Jünger, die Apostel, dass die hingehen sollten in die ganze Welt und andere Menschen zu Jesu Jüngern zu machen. Und dieser Prozess, der ist eben nicht damit abgeschlossen, dass die Menschen dann gläubig werden, dass sie sich zu Jesus bekennen, sondern Jesus sagt, man kann das aus dem Griechischen auch so übersetzen, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft. Das ist so der Startpunkt sozusagen, den das Neue Testament uns hier angibt. Wir haben hier einen ganz, ganz klaren Auftrag, den Jesus uns gibt. Und interessant ist zu sehen, wie die ersten Jünger, wie die Apostel diesen Auftrag ausgeführt haben. Und deswegen lasst uns ganz kurz nachschauen in der Apostelgeschichte, der Bericht darüber, wie die erste Gemeinde gebaut wurde und was sie dort getan haben. Und ich möchte jetzt nicht die ganzen Bibelstellen mit uns lesen, aber uns so an drei Stellen mitnehmen. Die erste Stelle ist gleich nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist und Petrus diese denkwürdige Predigt hält auf dem Tempelplatz dort in Jerusalem zu Pfingsten. Apostelgeschichte 2, 37 und 38 für diejenigen, die das nachlesen möchten. So, Petrus predigt hier und er erzählt seinen Zuhörern Dinge über Jesus und wie er das so sieht und dass da mit der Kreuzigung offensichtlich auch einiges nicht so gut gelaufen ist. Und er macht denen sogar ganz ordentliche Vorwürfe. Und die Leute, die zuhören, die stellen fest, ja, stimmt, wir haben hier was falsch gemacht. Und dann heißt es, und es ging ihnen durchs Herz so, sie haben sich das zu Herzen genommen, sie haben das aufgenommen, was Petrus gesagt hat. Und dann fragen sie ihn, Petrus, was sollen wir tun? Und dann antwortet Petrus und sagt, kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Also er sagt doch noch ein bisschen mehr dazu, wer mag, kann das nachlesen. Aber so, das ist so die Hauptbotschaft, die Petrus hat. Kehrt um und lasst euch taufen. So, Jesus gibt den Jüngern den Auftrag. Jesus sagt ihnen, macht sie Jüngern, tauft sie. Und Petrus setzt es hier gleich nach der ersten Predigt um. Die Leute fragen ihn, was sollen wir tun? Und Petrus bleibt eben nicht dabei stehen, bekehrt euch und, keine Ahnung, kommt zu uns in die Gemeinde oder sowas. Sondern er sagt, kehrt um und lasst euch taufen. Das heißt, es hat von Anfang an bei Petrus dazugehört zur ganz normalen Verkündigung. Etwas später sehen wir dann, wie Paulus sich bekehrt, wie Paulus ein vollkommen neues Leben anfängt. Er wird vom Verfolger der Gemeinde zu einem der wichtigsten Verkündiger des Christentums. Und die Geschichte, wie Paulus sich bekehrt, da ist ein Mann ganz wichtig, Ananias, der ihn dort in Damaskus aufsucht und der mit ihm redet. Und wir lesen diese Geschichte in Apostelgeschichte 9, 17 bis 18. Und dann später erzählt Paulus diese Geschichte noch einmal, Kapitel 22, die Verse 12 bis 16. Und nachdem Paulus auf die Botschaft, die Ananias in dem Fall gesagt hat, eingeht und beginnt, sich auf den Weg zu machen, da sagt dieser Ananias zu Paulus: Zögere also nicht länger, lass dich taufen. Und wir sehen, dass auch der Ananias offensichtlich genau dasselbe Muster hier anwendet. Paulus soll zum Glauben kommen, er soll seinen Weg ändern. Die Bibel spricht von Buße tun, also sich umdrehen, umkehren, seine Gesinnung ändern. Und der nächste Schritt, den Ananias hier dem Paulus sagt, ist: Lass dich taufen. So, auch da hat es ganz, ganz natürlich dazugehört. Man kommt zum Glauben, man fängt ein neues Leben an und man lässt sich taufen. Die dritte Geschichte, die ich uns in Erinnerung rufen möchte, die handelt von einem Römer namens Cornelius. Ein Centurio, so wird uns berichtet, der dort in Palästina Dienst tat. Und wir lesen diese Begebenheit in Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 48. Hier passiert was ganz Interessantes und ich muss ein bisschen ausholen und versuchen, dir zu erklären, warum die Geschichte so besonders ist. Einer der heiklen Punkte in der Verkündigung in der ersten Christenheit war die Frage, ob diejenigen, die nicht zu Gottes Volk, den Juden, gehört haben, ob die auch Teil dieses Heilsplans Gottes sein konnten. Und es gab einige Leute, die gesagt haben: Nee, das ist nur für die Juden und deswegen erzählen wir die gute Nachricht eben auch nur den Juden. Aber jetzt kommt dieser Cornelius, der war Römer, er war nicht Jude. Und Petrus wird zunächst mal von Gott erstmal überzeugt, dass er überhaupt hingehen soll und ihnen das Evangelium sagen soll. Petrus hätte das sonst vielleicht gar nicht gemacht, weil er eben auch so gewisse Vorurteile hatte. Aber nachdem Gott ihn soweit hatte, geht er eben hin und erzählt ihnen die Geschichte von Jesus, erzählt ihnen die gute Botschaft und das Unglaubliche passiert. Cornelius und die Männer, die in seinem Haus sind, oder vielleicht waren auch Frauen dabei, das wissen wir nicht so ganz genau, also jedenfalls die Leute, die in seinem Haus waren, diese Leute bekehren sich, werden Christen. Und nun ist natürlich die Frage, was ist jetzt? Wie gehen wir damit um? Die Leute, die bei Petrus dabei waren, die fangen jetzt schon an, Fragen zu stellen und überlegen sich, was wird es jetzt werden? Und damit hier gar keine Unsicherheit aufkommen kann, tut Gott etwas, was er sonst in der Apostelgeschichte nicht in dem Maß getan hat, nämlich die Leute, die neu zum Glauben gekommen sind, die fangen sofort an, in anderen Sprachen zu reden, die fangen an zu weissagen. Wir haben das ansatzweise jedenfalls letzte Woche von Martin schon gehört. Und Petrus erkennt sofort, was hier passiert ist und er sagt: Gott hat diesen Leuten den Heiligen Geist gegeben und das ist ein Zeichen dafür, dass Gott diese Bekehrungen, diese Umkehr, dieses an Jesus Glauben offensichtlich angenommen hat und dass er das für echt und für gültig hält. Und Gott gibt dieses Zeichen, dass sie eben Geistesgaben bekommen und dass dadurch eben auch klar ist, Gott hat seinen Heiligen Geist in diese Leute gegeben, so wie es bei jedem Gläubigen eigentlich ganz normal ist. Und jetzt zieht Petrus daraus einen ganz interessanten Schluss und der heißt, also wenn die jetzt schon den Heiligen Geist bekommen haben, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern? So, das heißt, auch hier sehen wir, dass es für Petrus vollkommen klar war, wenn jemand zum Glauben kommt und wenn jemand wirklich zu Jesus gehört, dann müssen wir den taufen. Und jetzt war die Frage eben, ja, sind die wirklich gläubig, gehören die wirklich dazu? Und diese Frage, die hat Gott dadurch beantwortet, dass er den Heiligen Geist gegeben hat, dass er diese Geistesgaben gegeben hat Und nachdem Gott diese Frage beantwortet hat, ja, die sind wirklich gläubig, sagt Petrus, naja, also wenn die jetzt wirklich gläubig sind und Gott das so offensichtlich anerkannt hat, dann kann ihnen auch niemand mehr die Taufe verwehren. Aber es war überhaupt keine Frage, dass sie dann eben auch getauft werden sollten. So, wir sehen auf der einen Seite, dass Jesus gesagt hat, wir sollen, wenn Menschen zu Jüngern werden, sie taufen. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie die ersten Jünger das umgesetzt haben. Nämlich bei jeder möglichen Gelegenheit, wo sie gepredigt haben, da ging es eben nicht nur um Bekehrung, da geht es nicht nur um Sündenvergebung, da ging es nicht nur darum, dass Jesus der Herr im Leben werden soll und um die Wahrheit der Schrift und was man sonst sich vielleicht noch vorstellen könnte, sondern ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Verkündigung war immer, wenn du zu Jesus gehörst, dann lass dich taufen. Und das ist der Grund, weshalb wir Menschen taufen, weshalb die ganze Christenheit Menschen tauft, weil Jesus das so gesagt hat. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat Jesus das gesagt? Was war eigentlich der Grund? Und wir werden uns mit dieser Frage gleich noch näher beschäftigen. Wir sehen, dass diese Taufe zur ganz normalen Verkündigung gehört hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der führt das noch einmal aus im 6. Kapitel, die Verse 1 und 2, die lese ich uns noch so als Abrundung dieses Gedankens. Und er sagt hier, ich will mich also nicht noch einmal mit den grundlegenden Themen befassen, wie der Abkehr vom Götzendienst und der Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott, also wir würden heute sagen, zur Bekehrung, der Taufe und der Handauflegung, der Auferstehung der Toten und dem letzten Gericht. So, der Schreiber des Hebräerbriefs nennt hier ein paar grundlegende Sachen, die wir würden heute vielleicht sagen, so das Einmaleins des Christentums sind, eben die ganz grundlegenden Dinge, die Abkehr vom Götzendienst, die Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott, die Taufe. Das gehört automatisch dazu. So, es gehört einfach zum Einmaleins, zu den ganz grundlegenden Dingen. Und so sehen wir, dass Jesus eben nicht nur befohlen, geboten hat, sondern dass die Leute das auch so gemacht haben. Und wir sehen an einer weiteren Stelle in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 8, die Verse 35 bis 38, wie in dem Fall Philippus, einer der Diakone, bei seiner Predigt offensichtlich dasselbe tut. Da heißt es, Apostelgeschichte 8, 35 bis 38, da begann Philippus ihm das Evangelium von Jesus anhand dieses Prophetenworts zu erklären. Der hatte auf seinem Wagen dort den Propheten Jesaja gelesen und Philippus hatte das gehört und ist dann zu ihm gegangen, hat ihm das erklärt. Als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüberführen, sagte der Äthiopier, dort ist Wasser, könntest du mich jetzt gleich taufen? Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun, erwiderte Philippus. Und wir sehen hier zwei Dinge. Erstens, Philippus hat ihm das Evangelium erklärt. Er hat ihm erklärt, wie das funktioniert, wie er gerettet wird. Und offensichtlich hat zu dieser Botschaft dazu gehört, dass es da was gibt namens Taufe und wie das funktioniert. Denn sonst hätte der Mann aus Äthiopien diese Frage nicht gestellt. Aber offensichtlich hat es eben dazugehört. Und so sehen Sie Wasser. Und der Mann aus Äthiopien, für den ist vollkommen klar, naja, also ich will zu diesem Jesus gehören, hier ist Wasser. Dann lass uns das so jetzt tun. Kann ich mich jetzt nicht sofort taufen lassen? Der möchte sofort Nägel mit Köpfen machen. Und das ist eigentlich das, wie wir es im ganzen Neuen Testament sehen, durch die ganze Apostelgeschichte. Die Menschen kommen zum Glauben und sie lassen sich taufen. Und das ist für uns heute, denke ich, wir müssen das wieder ganz neu wahrnehmen, dass die Taufe und das zum Glauben kommen irgendwie so zusammengehören. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was passiert eigentlich bei der Taufe? Die großen Kirchen haben ihre Vorstellungen, die unterschiedlich sind im Übrigen. Die ganzen Freikirchen haben wiederum andere Vorstellungen. Und auch wir haben unsere Vorstellungen. Und jeder glaubt natürlich, dass das, was er denkt, auch irgendwo fundiert ist und zum Teil jedenfalls aus der Bibel begründet ist. Und wir wollen das uns anschauen, was es mit der Taufe auf sich hat und was Taufe eben auch nicht ist. Und ich möchte versuchen, uns das heute anhand von zwei Bildern aus dem Alten Testament und nachher eins aus dem Neuen klarzumachen. Das erste Bild ist die Arche. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte von Noah, der diese Arche bauen muss. Gott ist zornig und er will die ganze Erde vernichten und er schickt eine Flut und er beschließt, eine Familie zu retten, nämlich der Familie von Noah. Und Noah baut diese Arche und in dieser Arche werden eben Noah und seine Familie und einen ganzen Haufen Tiere gerettet. Und im Neuen Testament wird uns zu dieser Geschichte eine ganz interessante Sache erzählt, die ich uns ganz kurz vorlesen möchte, im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Da wird nämlich genau auf diese Begebenheit zur Zeit Noahs Bezug genommen. Petrus schreibt Folgendes: Gott wartete in den Tagen Noahs geduldig, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich 8 Menschen, durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Petrus packt hier in relativ kurze Worte ganz, ganz viel rein. Zunächst sagt er, und das ist ganz, ganz wichtig für uns jetzt, die Arche ist ein Bild auf die Taufe. Durch das Wasser gerettet, sagt er. So, das, was damals passiert ist, ist so ein Bild auf das, was heute mit uns passiert. Und er sagt, die Taufe ist nicht, dass wir unseren Körper äußerlich reinigen, sondern sie ist die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Nun, wir haben heute nicht die Zeit, genau darauf einzugehen, wie wir ein reines Gewissen bekommen und wie wir Schuld vergeben bekommen. Aber unsere Schuld wird eigentlich noch nicht mal durch die Taufe weggenommen, sondern die Schuld wird weggenommen durch den Tod Jesu. Also Petrus spricht hier davon, die Bitte um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Auch hier ist er ein bisschen kurz. Ich versuche das jetzt in aller Kürze, die wir heute, von der Zeit, die uns zur Verfügung steht, das ein bisschen zu erklären. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Er war sozusagen unser Opfer. Die Frage ist aber, ob Gott dieses Opfer annimmt, ob Jesus einfach nur so gestorben ist oder ob Gott sagt, ja, dieses Opfer ist wohlgefällig von mir, dieses Opfer ist gültig und deswegen ist die Schuld vergeben. Und deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Denn in der Auferstehung, da setzt Gott sozusagen sein Siegel darunter und sagt, dieses Opfer ist gültig und als Zeichen dafür erwecke ich Jesus von den Toten auf. Wenn Jesus tot geblieben wäre, dann hätte man sich zu Recht fragen können, ob Jesus wirklich unsere Schuld weggenommen hat, ob Gott wirklich mit diesem Opfer zufrieden war und ob dieses Opfer wirklich für unsere Schuld ausreichend war. Aber dadurch, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, deswegen haben wir dieses Opfer und deswegen wird die Schuld vergeben. Und deswegen können wir Gott um ein reines Gewissen bitten, indem wir unsere Schuld bekennen. Und das ist was, was in der Taufe eben auch passiert. Die Taufe symbolisiert gleichsam das Abwaschen der Schuld. Und wir werden das in einem zweiten alttestamentlichen Bild gleich noch etwas genauer sehen, wie das zusammenhängt. Und dieses zweite Bild ist das Passamahl. Das Passamahl ist, oder das Passa ist eines der größten Feste des Judentums. Und das Passa geht zurück auf eine Begebenheit im 2. Mosebuch, wo die Israeliten kurz davor waren, aus der Sklaverei auszuziehen und ins gelobte Land zu gehen. Und es geht hier um die 10. Plage, wo die Erstgeburt sterben sollte. Und wo Gott sagt, passt mal auf, damit es bei euch nicht passiert, damit eure erstgeborenen Kinder nicht sterben müssen, werdet ihr in einer bestimmten Nacht ein Lamm nehmen, ihr werdet es schlachten und ihr werdet das Blut dieses Lammes an die Pfosten eurer Türen streichen. Nun kann man das natürlich seltsam finden und unhygienisch und nicht so ästhetisch. Aber das ist nur einmal das, was im Alten Testament passiert ist und was Gott wollte. Aber was bedeutet das für uns? Nun, die Geschichte mit dem Lamm, die können wir vielleicht relativ einfach uns erschließen. Ich glaube, die meisten von uns, jedenfalls diejenigen, die katholisch aufgewachsen sind oder schon mal oder vielleicht auch schon öfters in der katholischen Messe waren, die kennen diesen Spruch, wenn der Priester die Hostie hochhebt, siehe da das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Das hat natürlich auch einen biblischen Bezug auf die Taufe beziehungsweise auf das, was Johannes der Täufer dort sagt. So offensichtlich ist Jesus dieses Lamm Gottes und das ist auch vollkommen richtig und klar. Er ist das Opfer, haben wir gerade schon gesehen. So, dieses Passahlamm symbolisiert Jesus, das Schlachten des Passahlamms, offensichtlich sein Tod am Kreuz. Und nun geht es um dieses Blut. Offensichtlich ist das Schlachten des Lammes an sich nicht ausreichend, damit diese Plage ihre Wirkung nicht entfaltet. Sondern Gott sagt, ihr müsst dieses Blut nehmen und an die Pfosten eurer Häuser streichen, an die Türpfosten. Wenn ein Israelit das nun alles richtig gemacht hat, er hat das Lamm geschlachtet. Wir würden heute sagen, ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber wenn der Israelit nun eben das Blut nicht an seine eigenen Türpfosten streicht, also sprich dieses Opfer Jesu nicht für sich persönlich annimmt, dann wäre dieses ganze Prozedere, was sie dort vollführt haben, für ihn eben nicht wirksam gewesen. Das Opfer des Lammes an sich hätte nicht ausgereicht, sondern der Israelit musste dieses Blut an seine eigene Tür streichen. So, was hat es mit der Taufe zu tun? Nun, der nächste Punkt ist, dass die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten. Das Passa spricht quasi von dem Opfer, von der Vergebung der Schuld. Wir würden jetzt eben sagen, von der Bekehrung, so wie wir es vorher gesehen haben. Wir bekennen unsere Schuld und Gott vergibt sie uns. Und jetzt gehen sie aus Ägypten raus, also quasi aus der alten Herrschaft, und sie stehen am Schilfmeer und der Pharao kommt hinter ihnen her. So, die alte Herrschaft will uns quasi zurückhaben. Und jetzt stehen sie dort und jetzt lesen wir was ganz Interessantes im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus Folgendes. Ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten entgangen ist. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie alle wurden durch die Wolke und das Meer und das Wasser des Meeres auf Mose getauft. So, Paulus sagt hier quasi, dass der Durchzug durchs Rote Meer vergleichbar ist mit dem, was wir heute in der Taufe tun. Und so können wir einen kleinen Vergleich machen von dem, was im Alten Testament passiert ist und wie die Bedeutung im Neuen Testament ist. Die Sklaverei ist die Sünde. Das Passahlamm ist das Opfer Jesu. Das Passa zu feiern, dieses Blut an die Türpfosten zu streichen, ist Jesus für sich persönlich anzunehmen, ihm unser Leben anzuvertrauen. Der Auszug aus Ägypten, da beginnt unser neues Leben. Wir könnten sagen, dass diese Umkehr, von der vorher die Rede ist. Und jetzt kommt der Durchzug durchs Meer und da sagt das Neue Testament eben, das entspricht der Taufe. Und hinterher kommt der Einzug ins gelobte Land. Das heißt, hier würden wir dann quasi sagen, hier kommt der Segen Gottes, hier kommt, wenn du so willst, dann auch das ewige Leben ins Spiel. Und nun habe ich vorher gesagt, wir werden uns auch mit der Frage auseinandersetzen, was Taufe nicht ist. Und das Interessante ist eben, dass Taufe eben uns nicht rettet. Taufe macht uns nicht selig. Und wir sehen das im selben Abschnitt, wenn wir weiterlesen. Da heißt es nämlich, sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie wurden alle durch die Wolke und das Meer, das Wasser des Meeres auf Mose getauft. Das haben wir gerade gelesen. Aber jetzt geht es interessant weiter. Alle aßen auch dieselbe geistliche Speise. Alle tranken denselben geistlichen Trank. Wenn du willst, könnte man hier sogar einen Bezug aufs Abendmahl sehen. Obwohl es damals natürlich um das Wasser aus dem Felsen ging und das Manna. Und dann heißt es, und sie tranken alle aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging, und dieser Fels war Jesus Christus. Und jetzt kommt der interessante Satz. Trotzdem, Vers 5, verwarf Gott die meisten von ihnen und ließ sie in der Wüste sterben. Und das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass die Taufe an sich uns nicht retten wird. Und es wird dadurch unterstützt, was Jesus über die Taufe sagt. Lasst uns wieder ins Neue Testament gehen und Markus 16 anschauen und hier den Vers 16. Und da sagt Jesus zwei ganz interessante Sätze. Er sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. So, was braucht es zur Rettung? Jesus sagt hier, wer glaubt und getauft wird. So, rettet uns die Taufe. Das Interessante ist der zweite Satz. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, das Entscheidende, ob wir gerettet oder verdammt werden, ist nicht die Taufe, sondern ist der Glaube. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Warum fehlt in diesem zweiten Satz die Taufe? Nun, es ist relativ einfach. Wenn ich nicht glaube, macht es keinen Sinn, mich taufen zu lassen. Denn die Taufe ist Ausdruck meines Glaubens an Jesus. Wir haben vorher gesehen im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, die Leute haben geglaubt und haben sich taufen lassen. Sie haben sich nicht erst taufen lassen und haben dann geglaubt, weil diese Taufe Ausdruck des Glaubens ist. So, wenn ich nicht glaube, kann ich mich eigentlich gar nicht taufen lassen. Aber wenn ich glaube, dann sollte ich mich taufen lassen. Und deswegen können wir diesen Satz formulieren, wir werden durch die Taufe nicht gerettet, aber weil wir gerettet sind, lassen wir uns taufen. Und das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, was in der Taufe passiert und was eben in der Taufe nicht passiert. In der Taufe bitten wir Gott um ein reines Gewissen. Es ist Ausdruck unserer Umkehr zu Gott. Und deswegen sagen wir, Gott, ist mit uns alles in Ordnung. Und Gott gibt uns dieses Zeichen der Taufe. Aber was es eben nicht ist, wir können nicht so einen Deal machen, wie es früher im Mittelalter, vielleicht kennen manche die Geschichte von Karl dem Großen, der sich auf seinem Totenbett hat taufen lassen, damit er hinterher nicht mehr sündigen kann und damit er auf jeden Fall im Himmel ist. Wir werden durch die Taufe nicht gerettet. So einen Kuhhandel können wir mit Gott nicht machen. Und jetzt komme ich zu diesem dritten Punkt, der uns seit einigen Jahrhunderten jetzt beschäftigt, weil manche Kirchen beschlossen haben, in der Annahme, dass man gerettet wird durch die Taufe, vor allem in der katholischen Kirche wird es ganz, ganz stark betont. Was ich nicht so sehen kann, was wir als Gemeinde nicht so sehen können, aber weil man davon ausgegangen ist, hat man gesagt, dann wäre es doch sinnvoll, möglichst die Kinder schon ganz früh zu taufen, weil früher natürlich auch die Kindersterblichkeit ganz hoch war und man so dafür sorgen wollte, dass diese Kinder irgendwie im Himmel landen. Und deswegen, vermutlich auch noch aus anderen Gründen, aber man hat angefangen, Kinder, Säuglinge zu taufen. Zum Teil am Tag ihrer Geburt, zum Teil am Tag danach oder jetzt in der heutigen Zeit eben auch ein paar Tage oder auch ein paar Wochen nach der Geburt. Aber die Frage ist, ist diese Praxis richtig? Und ich möchte versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Lass uns zunächst mal anschauen, was wir aus der Bibel rausfinden. Erstens, lass mich kurz sagen, manche reden von Kindertaufe. Ich persönlich würde einen Unterschied machen zwischen Kindertaufe und Säuglingstaufe. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde auch schon Kinder getauft, in Anführungszeichen. Also Leute, die jetzt sag ich mal, unter 12 waren, in Ausnahmefällen. Das ist nicht das Normale, wenn Kinder diesen Wunsch haben, sich taufen zu lassen, dann ist es bei uns eigentlich üblich, dass wir sagen, warte, bis du, bis du so dieses Alter erreicht hast, wo wir so von der, in Deutschland gibt es so eine Religionsmündigkeit, im Judentum gibt es so ein ähnliches Konzept, wo wir sagen, da ist ein Mensch geistlich soweit und geistig soweit, dass er irgendwie auch erfassen kann, was da passiert. Und deswegen sagen wir, lass uns da meistens jedenfalls, lass uns da noch eine Weile warten. Aber es hat schon Fälle gegeben, wo wir einfach gemerkt haben, da waren Leute, die waren, oder Kinder, die waren geistlich so weit und so entschieden, dass wir gesagt haben, komm, die sind zwar noch nicht ganz so alt, aber wir merken einfach, dass diese geistliche Entscheidung auf jeden Fall gefallen ist. Und deswegen würde ich hier eher von der Säuglingstaufe reden. Und da muss ich eben in die Bibel reinschauen und schauen, was finden wir darüber. Und nachdem wir gesehen haben, was die Taufe bedeutet und dass die Taufe eigentlich immer mit dem Glauben verknüpft ist, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir feststellen, dass die Taufe ohne den Glauben überhaupt keinen Sinn macht. Die Taufe ohne den Glauben ist etwas, was einfach gar nicht funktionieren kann. Wenn wir nicht glauben, macht die Taufe keinen Sinn. Und weil die Taufe eigentlich der äußere Ausdruck dessen ist, was innerlich schon passiert ist, nämlich dass wir uns Gott zugewendet haben, dass unser alter Mensch gestorben ist und begraben wurde und dann eben in der Taufe begraben wird, so wollte ich sagen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir uns die Bedeutung der Taufe anschauen, dass wir dann eigentlich zu dem Punkt kommen, es macht eigentlich gar keinen Sinn, Säuglinge zu taufen, weil die diesen ersten Schritt noch gar nicht gemacht haben. Ich beerdige schließlich niemand, der noch nicht gestorben ist. Ist jetzt vielleicht ein sehr makabres Bild, aber eigentlich trifft es genauso die Taufe. Und deswegen ist die Reihenfolge ganz, ganz wichtig. Und wenn wir nun fragen, ja, wie war das nun in der ersten Christenheit, wurden da keine Kinder, keine Säuglinge getauft, dann müssen wir sagen, es gibt keine einzige Stelle, aus der eindeutig hervorgeht, dass Kinder getauft wurden. Es gibt, soweit mir bekannt ist jedenfalls, nur eine einzige Stelle, wo es überhaupt möglich gewesen wäre. Und da wird davon gesprochen, dass sich ein Mann hat taufen lassen mit seinem ganzen Haus, also mit seiner ganzen Familie. Und da wird dann argumentiert, dass da ja nun ganz bestimmt auch Kinder dabei gewesen wären. Nun, wir wissen es nicht. Es gab auch damals schon, wie heute auch, Menschen, die keine Kinder haben, entweder weil sie schon aus dem Haus sind oder weil sie noch keine Kinder haben oder weil sie vielleicht auch gar keine Kinder bekommen können. Oder weil sie vielleicht dann auch ledig sind. Auch das ist ja schließlich auch noch möglich. So, es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass da Säuglinge dabei gewesen wären, aber diese Möglichkeit stimmt eigentlich mit dem Rest des biblischen Zeugnisses überhaupt nicht überein. Und von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass auch in dieser einen Stelle keine Kinder getauft wurden. Und ansonsten findest du im ganzen Neuen Testament nirgendwo einen Hinweis, dass Säuglinge getauft wurden. Also sollen wir Säuglinge nun einfach so aufwachsen lassen? Wäre es nicht schön, wenn man wissen könnte einfach, dass die Säuglinge unter dem Segen Gottes aufwachsen können? Und da würde ich sagen, ja, klar, das ist ein sehr, sehr berechtigtes Anliegen. Aber man muss die Kinder nicht taufen. Also diese Handlung, die dort vollzogen wird, die meisten Eltern, davon bin ich jedenfalls überzeugt, die wollen einfach, dass ihre Kinder gesegnet sind, dass ihre Kinder gesegnet unter dem Segen Gottes aufwachsen. Aber dazu brauche ich die Taufe nicht. Ich kann die Kinder einfach segnen. Und das ist das, was wir hier bei uns eben dann auch so praktizieren. Wenn Eltern das möchten, dann bringen sie ihre Kinder, die bringen sie sowieso meistens in die Gemeinde mit. Und an einem Tag nehmen wir uns einfach die Zeit und legen den Kindern die Hände auf oder segnen sie einfach in irgendeiner Form und sprechen diesem Kind den Segen und das Wohlwollen Gottes zu. Ja, das ist eine gute Praxis. Und viele Leute gehen inzwischen auch her und sagen, ja, also das, was da mit mir damals als Säugling gemacht wurde, ist in meinen Augen keine Taufe, aber es ist ein Segen gewesen. Und man kann es deswegen auch immer noch ganz positiv sehen. Und das ist auch das im Übrigen, und das lesen wir auch tatsächlich in der Bibel, in Markus 10 zum Beispiel, die Verse 13 bis 16, wo Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen. Und da heißt, da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme und dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Der Jesus hat diese Kinder nicht getauft, er hat sie gesegnet. Und so, glaube ich, ist es auch der richtige Weg. So, wem gehört das Reich Gottes? Was sagt Jesus hier? Menschen, die sind wie Kinder. Menschen, die nichts bringen können. Menschen, die sich beschenken lassen. Ein Kind kommt nicht auf die Idee, dir was zurückzuschenken. Das kannst du beschenken mit ganz vielen Dingen und ein Kind wird, wenn es gut erzogen ist, Danke sagen, aber wird nicht unbedingt dir was zurückschenken wollen. So, ein Kind kann Gnade, Geschenk einfach so annehmen. Und es sind Menschen, die Gott vertrauen. Und es gibt keine andere Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, als dieses Reich Gottes, dieses Geschenk Gottes anzunehmen. Wie ein Kind. Ja, ich möchte ein Fazit ziehen am Ende dieser Predigt und einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir angeschaut haben. Der erste Punkt, Taufe rettet nicht. Ich weiß nicht, wie du gelehrt worden bist, vielleicht hast du das jahrelang anders gehört, aber ich kann es aus der Bibel so nicht sehen. Die Taufe ist nicht das, was uns rettet. Was uns rettet, ist das Opfer Jesu und dass wir dieses Opfer Jesu für uns persönlich annehmen. So, die Taufe rettet nicht. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig und das sehen wir in der Bibel ganz, ganz deutlich, die Taufe gehört immer zum Glauben dazu. Wenn wir uns diese Sätze Jesu nochmal ins Gedächtnis rufen, wo er sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Jesus sagt nicht, wer glaubt, der wird gerettet und wer nicht glaubt, wird verloren. Das hätte er ja auch sagen können. Und so denke ich, es ist wichtig zu hören, was Jesus sagt und auch was er nicht sagt und daraus seine Schlüsse zu ziehen. So, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Das heißt, wenn du gerettet werden möchtest, dann ist es wichtig, dass du glaubst, dass du dieses Passahlamm für dich persönlich schlachtest, das Blut an die Pfosten deines Hauses streichst sozusagen also jetzt nicht wirklich, sondern natürlich im übertragenen Sinn, und dass du dich anschließend taufen lässt. Dass du aus Ägypten ausziehst, durch das Rote Meer durchziehst und damit den Pharao für immer hinter dich lässt, den alten Herrscher der Sünde. So, also die Taufe rettet nicht, aber die Taufe gehört zum Glauben dazu. Und Taufe setzt einen eigenen Glauben voraus. Taufe ohne einen eigenen Glauben finden wir im Neuen Testament nach meiner festen Überzeugung nirgends. Und Taufe ist ein Schritt zum Segen. Wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, und das möchte ich jetzt eben nicht auch noch machen, aber dann könnten wir uns auch noch uns Geschichten anschauen, die uns aufgeschrieben worden sind, die passiert sind, wo Menschen, nachdem sie getauft wurden, eben einen Segen Gottes erfahren haben. Und so, so Taufe kann auch ein Schritt zum Segen sein. Und auch dazu möchte ich dich ermutigen. So, ich bete noch zum Abschluss. Und wenn du möchtest, darfst du gerne mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Zeichen gegeben hast der Taufe. Dieses Zeichen, was uns daran erinnert, dass wir aus dem Herrschaftsbereich der Sünde rausgekommen sind, dass wir durch dieses Meer gleichsam durchgegangen sind und dass wir in ein neues Leben aufgestanden sind. Und ja, es ist nicht alles von heute auf morgen anders und wir haben manchmal noch zu kämpfen, aber wir wissen, dass wir einen Schlussstrich gezogen haben, dass wir ein neues Leben angefangen haben und dass eins auf jeden Fall klar ist, nämlich, dass du uns dein Heil zusagst. Nicht, weil wir uns haben taufen lassen, sondern weil wir das Opfer deines Sohnes angenommen haben. Aber diese Taufe, die an uns vollzogen wird, die erinnert uns daran, was geistlich passiert ist. Und so bitte ich dich einfach, Herr, dass du zu jedem Herzen redest und diejenigen, die dir nachfolgen und die noch nicht getauft sind, ja, ich bitte dich einfach, dass du ihnen die Freiheit schenkst, diesen Schritt zu tun. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir diese Frage der Taufe nicht zu einer Frage werden lassen, die uns als deine Kinder auseinanderdividiert, sondern dass es eine Frage ist, die wir ja, in aller Ernsthaftigkeit, aber auch in aller Liebe miteinander diskutieren können, wo wir vielleicht auch in aller Liebe miteinander unterschiedlicher Ansicht sein können, aber wo wir trotzdem ein Ziel haben, nämlich dich zu verherrlichen und dir nachzufolgen. Und das wollen wir tun, Herr, wir wollen dir die Ehre geben, in Jesu Namen. Amen.